die religiösen Themen, die religiöse Energie, die religiöse Libido sozusagen, die bleibt erhalten, aber sie wird dann eben auch fantastisch. Ja? Was Menschen nicht glauben, kehrt aber dennoch wieder. Und das Religiöse kehrt wieder, aber eben auch insbesondere natürlich das Magische, ja, und das Fantastische. Und ich denke, dass der Hexendiskurs oder die Hexenvorstellung daran ganz wesentlich partizipiert. Ja?
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Die Geschichte der Hexen zwischen Faszination und Verfolgung. Im Gespräch mit dem Religionswissenschaftler und Theologen Marco Frenschkowski. Hier seid ihr richtig. Hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herr der Korrespondenz. Hier ist mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Jetzt in den Tagen vor Halloween bevölkern sie wieder die Kostümpartys und auch Film, Fernsehen und Literatur sind voll davon. Ob Hexe Lily, The Chilling Adventures of Sabrina oder der Klassiker Harry Potter, für jedes Alter ist etwas dabei. Und doch verraten auch Begriffe wie Hexenjagd, die etwa Donald Trump im US-Wahlkampf seinen KritikerInnen gerne vorwirft, dass dieses freundliche Bild von den Hexen, das die Popkultur dominiert, keine Selbstverständlichkeit ist. Denn im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, da grassierte in Europa eine regelrechte Hexenfurcht, die blutige Verfolgungen Unschuldiger nach sich zog. Und auch heute ist der Vorwurf der Hexerei in einigen Regionen der Erde noch eine tödliche Bedrohung. Wie die Vorstellung, es gebe Hexen, in die Welt kam und sich durch die Jahrhunderte wandelte und welche Mythen die Hexenforschung inzwischen entlarvte, das besprechen wir deshalb in der heutigen Ausgabe von Mit Herz und Haltung mit einem echten Hexenexperten. Marco Frenschkowski. Der Religionswissenschaftler und Theologe ist Professor an der Universität in Leipzig und zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören antike und moderne Religionen, magische und fantastische Alteritäten und das Verhältnis von Literatur und Religion. So hat er unter anderem das Buch Hexen, eine kulturgeschichtliche Analyse geschrieben. Mit ihm gesprochen hat Jonathan Burger von der Katholischen Akademie. Professor Dr. Marco Frenschkowski über die Geschichte der Hexen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Dr. Frenschkowski, beginnen wir mit einer Frage, die sich kurz vor dem alljährlichen Treiben um Halloween einfach aufdrängt. Warum faszinieren uns Hexengestalten so sehr, dass sie unsere Popkultur, Halloween, teilweise ja auch die Fastnacht prägen?
Hexen und Magie sind in der Tat immer ein faszinierendes Thema gewesen und sie sind es auch heute und sie sind es vor allem auch da, wenn Menschen gar nicht mal unbedingt daran glauben. Sie sind es einfach als Imaginarium, als Vorstellung, als Fantasie. Es ist ein bisschen natürlich auch eine Allmachtsfantasie. Es sind aber auch alte Tabuthemen, die gerade im Halloween-Kontext sich da so einspielen. Also es geht natürlich auch um Tod und es geht um Zauberei und es geht um das Unheimliche, das Fantastische. Das alles spielt sich da so ein bisschen ein und die Hexe ist natürlich auch eine, sagen wir mal, eine Identifikationsfigur für das andere, das Fremde, auch für Frauen, die, sagen wir mal, verschollene, verschüttete Facetten des Weiblichen wiederentdecken. Ja, es hat einen naturmystischen Zug und so weiter. Also da kommt eine große Zahl von Faktoren zusammen. Und es ist schon auffällig, ja, dass dieses Thema also nie aus der Gesellschaft verschwunden ist, obwohl es eigentlich den klassischen Hexendiskurs aus der frühen Neuzeit für uns nicht mehr gibt.
Genau, Sie sprechen schon die frühe Neuzeit an. Wenn man in diese Zeit zurückblickt, ist es ja eher verwunderlich, dass es in der Kulturgeschichte dann nochmal zu einem Wechsel der Wahrnehmung von Hexen gekommen ist, nämlich weg von der Wahrnehmung als übernatürliche Bedrohung, welche blutige Verfolgung legitimiert hat, hin zu dem ja positiven, fast schon manchmal verkitschten Bild, was wir eben heute haben.
Ganz genau, das ist ein Thema, das mich also auch ausgesprochen interessiert hat, über das ich auch also ein kleines bisschen geforscht habe. Wie wird aus der bösen Hexe die gute Hexe? Ja, wie ist das eigentlich passiert? Das hat mich also immer ausgesprochen interessiert. Und man kann das zeigen, dass das im Prinzip im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert passiert. Man arbeitet natürlich über die Hexenverfolgungen. Das ist ein düsteres Faszinieren sozusagen in der abendländischen Geschichte. Aber dann wird 19. Jahrhundert, Michel Lee ist da ein Name oder Charles Godfrey Leland und es gibt eine Reihe von anderen Autoren, dann wird die Hexe, das Hexenparadigma kippt. Die Hexe wird sozusagen zur ersten emanzipierten Frau. Sie wird zu einem Bild der sich gewaltsam emanzipierenden und um ihre Freiheitsrechte kämpfenden Frau. Und dann wird sie eben auch interessant und faszinierend. Dann treten also naturmystische Elemente hinein und wie gesagt, vor allem eben natürlich die entstehende Frau, die frühe Frauenbewegung nimmt sich des Themas auch an und es entsteht ein neues Hexenparadigma, in dem die Hexe einfach die andere Frau ist, die Frau, die ihr Erbe sucht, ihre Macht sucht.
Und wenn ich jetzt in die aktuelle Popkultur blicke, gestatten Sie mir doch einfach die Spekulation. Ich bin da gespannt auf Ihren Eindruck dazu. Mhm. Würden Sie auch sagen, es gibt einen Zusammenhang mit der Säkularisierung oder nochmal pointierter formuliert, reizt uns Magie jetzt mehr als Spielerei, vielleicht auch ironisch gebrochen, weil uns der Sensus für das, was frühere Jahrhunderte vielleicht als ein religiöses Weltverstehen kannten, manchmal verloren gegangen ist? Oder ist das zu kulturpessimistisch?
Nein, das würde ich gar nicht mal sagen. Also ich denke, meine Gedanken gehen durchaus in eine ähnliche Richtung. Es ist, würde ich auch so einschätzen, in der Tat so, dass Säkularisierung eben auch bedeutet, dass Dinge aus dem Wirklichkeitsanspruch hinübertreten in das Fiktionale, in das Literarische, in das Cineastische, ja, und da dann ihre Renaissance erleben. Also die religiösen Themen, die religiöse Energie, die religiöse Libido sozusagen, die bleibt erhalten, aber sie wird dann eben auch fantastisch, ja. Was Menschen nicht glauben, kehrt aber dennoch wieder. Und das Religiöse kehrt wieder, aber eben auch insbesondere natürlich das Magische, ja, und das Fantastische. Und ich denke, dass der Hexendiskurs oder die Hexenvorstellung daran ganz wesentlich partizipiert, ja, dass diese Dinge nicht totzukriegen sind, ja, und das auch damit zusammenhängt, dass sie eben etwas ausdrücken oder inszenieren, was einfach Teil unserer Wirklichkeit ist, ja, ist eben der fantastische, magische Teil unserer Wirklichkeit.
Dieses kulturgeschichtliche Imaginarium der Hexerei, das gibt es ja, wenn ich das in Ihrem Buch richtig verstanden habe, transkulturell in unterschiedlichsten Variationsformen. Würden Sie sagen, der Glaube an Hexen, an Magie, das ist was schlicht Menschliches? Und ja, welche Bedürfnisse und Weltwahrnehmungen spiegeln sich in so etwas wider?
Also Magie, das ist doch einigermaßen Konsens in der jüngeren Religionswissenschaft, ist eine Facette von Religion. Ja, überall, wo es Religion gibt, gibt es irgendwie in irgendeiner Form auch Magie. Es ist kein Gegenteil. Das hat man früher mal gemeint, Magie als Gegenteil von Religion. Das ist aber einfach nicht zutreffend. Magie ist eine Facette von Religion, die in verschiedenen Formen in den meisten, vermutlich in allen Gesellschaften existiert. Und das Bild der magisch begabten, der mächtigen Person, es gibt natürlich auch Hexer und Hexenmeister, aber eben auch die gerade Frauen, ja, das ist in der Tat etwas, was eine alte Tradition hinter sich hat. Das gibt es im alten Orient, das gibt es vor allem in der griechisch-römischen Kultur. Gerade die lateinische Literatur hat viele Hexengestalten, Hexengeschichten, die im Prinzip das vorwegnehmen, was man auch im Mittelalter über Hexen geglaubt hat. Das ist keine christliche Erfindung. Es kommt zwar in der Bibel mal ganz kurz vor, aber es ist eigentlich keine jüdisch-christliche Angelegenheit, sondern es wird im christlichen Kontext dann übernommen. Also das Hexenimaginarium, das wird in der Spätantike, im frühen Mittelalter übernommen und gewinnt dann neue Facetten. Und dann entsteht natürlich im späten Mittelalter eben auch der bekannte Verfolgungsdiskurs.
Sie sprechen gerade schon die biblischen Texte an. Auch dort genau gibt es Referenzen auf den antiken Hexenglauben insgesamt. Wenn Sie eine Stelle nennen müssten, was wäre denn in Ihren Augen die prominenteste oder die wirkmächtigste?
Ja, also im Buch Exodus, da gibt es eben diesen berüchtigten, unheilvollen Satz, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Es ist auch im Hebräischen eine feminine Form übrigens. Allerdings in der griechischen Fassung wird es dann neutrisch formuliert. Also das sind dann Männer und Frauen im Blick. Es ist nicht völlig klar, was damit im alten Israel historisch gemeint ist. Zauberkräftige Frauen, die kommen auch sonst gelegentlich mal vor. Hesekiel 13 ist ein bekannter Text, wo der Prophet also gegen weibliche Magie irgendwie anspricht. Dieser Text gehört natürlich, das muss man also sagen, Gott sei es geklagt, zu den wirklich unheilvollen Texten in der jüdischen und christlichen Bibel. Ja, denn er hat dann legitimiert in späterer Zeit, dass man eben Menschen und eben auch insbesondere Frauen als Hexen verfolgt hat. Da war das, wenn man so will, der Schlüsseltext, obwohl es nur ein einziges kleines Verslein eben in der alttestamentlichen Gesetzgebung ist.
Bleiben wir noch für einen Moment in der Antike, die uns ja heute Jahrtausende entfernt scheint. Wie kann ich mir das ganz konkret lebensweltlich vorstellen, wie der Glaube an Magie, Hexen, antike Menschen mit weniger, vielleicht auch mit höherer Bildung in ihrem Verhalten geprägt hat. Was waren Weltbilder, von denen diese Menschen unweigerlich überzeugt waren, wie wir heute vielleicht davon, dass die Erde sich um die Sonne dreht oder dass Magie, wenn man es jetzt irgendwie streng rationalistisch betrachtet, eben eher nicht gibt?
Magie ist immer Teil antiker Lebenswelten. Das ist auch milieuunabhängig. Also egal, hört man gerne gesagt, das ist volkstümlich oder populär oder das ist der Bauernglaube oder so. Das ist aber heute eigentlich alles, es wird in der Forschung heute nicht mehr so beurteilt, sondern es ist klar, in allen gesellschaftlichen Schichten, auch in der Oberschicht, gibt es einen lebendigen Glauben an Magie. Es gibt aber natürlich auch Kritik. Es gibt auch einen Superstitionsdiskurs. Also es gibt auch Leute, die sagen, das ist aber Aberglaube. Zum Beispiel interessanterweise in der antiken Medizin. Die antike Medizin ist gar nicht so magiegläubig, sondern die lehnt das eher ab. Aber also grundsätzlich gibt es natürlich schon einen breiten antiken Magiediskurs. Und an dem partizipieren eben auch jüdische und christliche Menschen. Und in diesem Rahmen gibt es dann natürlich auch das Bild der zauberkräftigen Frau. Und die ist also gefährlich und die übt Rituale aus. Man hat etwas bösartig gesagt, das dann von Marcel Mauss Formulierung, wenn der Mann es am Tag macht, dann ist es Religion. Und wenn die Frau es in der Nacht tut, dann ist es Magie. Also es hat schon so einen starken Gender-Aspekt durchaus in der Antike. Aber es ist nicht einfach identisch mit dem, was man so aus der frühen Neuzeit, aus dem späten Mittelalter als Hexereivorstellung kennt. Ich will mal einen Punkt nennen, der wirklich auch interessant und noch nicht so ganz erklärt ist. In unseren Hexereivorstellungen, das sind die Hexen, also böse Frauen, die tun böse Dinge oder sowas. In den frühen christlichen Texten, wo es auch Magie gibt, also Abgrüfe, Apostelakten, antike christliche Romane und so weiter, davon gibt es eine ganze Menge Texte so aus dem 2., 3., 4., 5. Jahrhundert. Und das ist interessanterweise so, dass die Täter immer Männer sind und die Opfer immer Frauen. Also dort sind es böse Hexenmeister, wie der Simon Magus zum Beispiel, dem man also Magie nachsagt, und die Frauen sind eher Opfer. Das kippt dann allerdings im frühen Mittelalter, da werden Frauen dann auch als Täterinnen und als gefährliche Frauen und so weiter imaginiert.
Heute wird Hexenverfolgung im allgemeinen kulturellen Gedächtnis ja eng mit der Rolle der Kirche und hier vor allem der katholischen verknüpft. Welche Rollen spielten denn kirchliche Führungsgestalten und Institutionen in Ihren Augen bei der Verfolgung im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit? Und was ist das spezifisch Christliche oder Katholische am Hexenglauben, das es andernorts, in anderen Kulturen, zu anderen Zeiten nicht gab oder nicht gibt?
Also es ist Konsens in der, also Hexenforschung ist ein großes Modethema in den Kulturwissenschaften. Es gibt unzählige Forschungen, Bücher, Konferenzen darüber. Jeden Monat findet irgendwo eine Konferenz dazu statt. Das ist durchaus ein mittlerweile viel erforschtes Thema. Und zu den wesentlichen Einsichten gehört, also einmal ist es ein globales Phänomen. Das ist kein spezifisch abendländisches Phänomen. Hexenverfolgung hat es in allen Kulturen in irgendeiner Form gegeben. Nicht immer identisch. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Aber jetzt speziell zu der Frage, wie sich das in der europäischen Geschichte darstellt. Ich sagte eben schon, die Vorstellung von den gefährlichen Hexen ist deutlich vorchristlich. Sie ist gerade in der griechischen, vor allem römischen Literatur sehr verbreitet, wird von Christen dann übernommen im frühen Mittelalter, wird freilich noch einmal gesteigert. Also die Idee der Hexensekte, dass die sich also treffen in der Nacht auf einem Platz oder so und dann da einen Hexensabbat feiern, das ist eine etwas jüngere Vorstellung, die ist nicht so alt. Ja, was ist der Teil der Kirche? Die Kirche liefert natürlich Ideologie dazu, sie legitimiert das. Aber die Vorstellung, dass das also nun speziell eine Erfindung christlicher Kirchen oder auch der katholischen Kirche wäre, das ist definitiv nicht zutreffend. Das wissen wir heute sehr genau. Man hat dann schon gefragt, warum gibt es denn in manchen Ländern sehr starke Verfolgungen und in manchen wenig bis gar keine. Und da ist zum Beispiel sehr erstaunlich, dass es im unmittelbaren Kontext des Vatikan, also in Mittelitalien, Rom, fast gar keine Hexenverfolgung gegeben hat. Auch andere katholische Gebiete, Portugal gibt es auch fast keine Verfolgung, Venedig hat es fast keine Verfolgung gegeben, ganz wenig nur, ja. Umgekehrt gibt es protestantische Gebiete mit sehr starken Verfolgungen, zum Beispiel Schottland. Schottland ist ein Zentrum der Hexenverfolgung. Ja, das war aber calvinistisch, das war also eine extreme Form des Protestantismus. Wie erklärt sich das? Ja, oder in Deutschland, Zentren der Hexenverfolgung waren also Süddeutschland, die Schweiz, Ostfrankreich, auch Norditalien zum Teil, ja, andere Regionen, da spielen Verfolgungen also gar keine Rolle. Auch was den Gender-Aspekt betrifft, ja, also es ist keineswegs so, dass das überall mehrheitlich Frauen waren. Island waren es zu einem großen Teil Männer, die verfolgt wurden, ja. Das ist also auch ein Klischee, das längst widerlegt ist, dass es immer nur Frauen getroffen hätte. Es hat allerdings mehrheitlich Frauen getroffen. Das muss man schon europaweit sagen. Und nun, die jüngere Forschung hat auch doch ein Stück weit erklärt, warum Hexenverfolgungen in bestimmten Regionen stärker und in anderen Regionen schwächer sind. Das hängt nämlich mit der Präsenz staatlicher Macht zusammen. Der Hexenglaube, der war überall. Ja, im alten Europa bis zur frühen Neuzeit haben eigentlich alle Menschen an Hexerei und Magie geglaubt. Aber ob es dann tatsächlich zu Verfolgungen oder gar zu epidemischen Verfolgungen kommt, hängt also damit zusammen, wie stark oder schwach der Staat ist. Plakativ gesagt hat es umso weniger Verfolgung gegeben, je stärker die staatliche Macht ist. Also zum Beispiel in der Kurpfalz. Das ist also die Region in Deutschland, in der es gar keine Hexenverfolgung gab. Und die gab es nicht deshalb nicht, weil die Leute das nicht geglaubt hätten, sondern weil das ein sehr gut organisierter Staat war, in dem man sich sehr streng an den Wortlaut des Gesetzes gehalten hat. Also es mit den Indizien und den, sagen wir mal, den Untersuchungen sehr genau genommen hat. Und dann sind die meisten Prozesse von vornherein in sich zusammengebrochen natürlich, ja. Also Hexenverfolgung setzt eben immer auch voraus, dass die Obrigkeit das dann will und dass man es mit dem Wortlaut der Gesetze nicht so genau nimmt. Denn natürlich ist das ein fiktionales Verbrechen, ja. Das allermeisten Fällen hat man das, haben die, müssen das Justizopfer, haben die Menschen das nicht getan, was man ihnen vorgeworfen hat. Und man kann also, wenn man so ein bisschen sozialgeschichtlich fragt und auch rechtsgeschichtlich, kann man schon erklären, warum es in manchen Regionen zu sehr starken Verfolgungen kommt. In Deutschland, da wo der Staat eher schwach ist und auch die Menschen das zum Teil erzwingen. Es gibt also auch Regionen wie zum Beispiel das Saarland, wo es viele Verfolgungen gab, wo das quasi von unten gegen die Oberschicht erzwungen wurde. Also die Idee, die Verfolgungen wären von oben nach unten, ist heute gelaufen, ist widerlegt. Sondern wir wissen, dass es da auch den Fall gibt, dass also die Dorfbevölkerung die Verfolgungen erzwingt, obwohl der Landesfürst längst weiß, dass das Quatsch ist, ja, dass das Aberglaube ist. Aber das Volk sagt, wenn du uns nicht von den Hexen befreist, dann bist du nicht unser Fürst und so weiter. Ja, also die Sache ist sehr kompliziert. Ja, es ist regional unterschiedlich. Es gibt nicht eine Erklärung, sondern es gibt deutliche Unterschiede, regionale Unterschiede. Und es ist nicht abhängig von einzelnen Konfessionen. Man kann nicht sagen, dass die katholischen Regionen Verfolgung stärker gewesen wären, keineswegs.
Bis jetzt haben wir das Thema ja sehr stark geschichtlich betrachtet. Auf anderen Kontinenten, wie zum Beispiel die Arbeit des kirchlichen Hilfswerks Missio Aachen zeigt, gibt es die Vorstellung von Hexen als Bedrohung, die dann mit gewaltsamer Verfolgung einhergeht? Ja, man muss vielleicht besser sagen, denn Hexen waren auch heute noch. Was sind die Hintergründe davon und was kann man für den Schutz der von diesen Anschuldigungen betroffenen Frauen und Männer tun, um ja eben solchem Hexenwahn Einhalt zu gebieten?
Es ist natürlich eine Frage der Rechtsstaatlichkeit. Also Hexenverfolgung, nicht nur Diffamierungen von Frauen, sondern wirklich also Lynchjustiz, also dass Menschen umgebracht worden sind. Die werden dann nicht vom Staat hingerichtet, sondern die werden einfach umgebracht in der Bevölkerung. Hat es in den letzten Jahren in großer Zahl gegeben in Ländern wie Tansania, andere afrikanische Länder, Indien, Peru hat es viele Ermordungen von Frauen gegeben. Also es ist durchaus gerade Lateinamerika, Indien, Afrika ist vermutlich, Gott sei es geklagt, da am stärksten. Das heißt aber nicht, dass die Regierungen das fördern, sondern natürlich ist das auch in der offiziellen Politik dieser Länder delegitimiert. Aber es findet eben immer noch statt, so auf einer unterstaatlichen Ebene, dörflichen Ebene. Und naja, was hilft? Also natürlich Aufklärung, Rechtsstaatlichkeit und vielleicht dann doch, würde ich mal meinen, jetzt darf ich mal als Theologe sprechen, das Wissen, dass es stärkere Mächte als das Böse gibt. Also auch da, wo man an die Realität von bösen Mächten oder bösen Kräften glaubt, leben Christenmenschen doch aus der Auffassung, dass diese Mächte nicht das letzte Wort haben werden und dass ihre Macht gebrochen ist. Und das hilft dir vielleicht auch ein bisschen, würde ich meinen.
Gegenwärtig hat in Deutschland, Europa, in den Vereinigten Staaten nicht mehr der Glaube an Hexerei, aber dafür ja eine andere Form von Gläubigkeit vielleicht, nämlich die an Verschwörungserklärungen, Konjunktur. Mhm. Wo sehen Sie denn da heute Ähnlichkeiten zwischen dem Hexenglauben der frühen Neuzeit, Verschwörungsgläubigkeit, der Popularität von Verschwörungserzählungen heute? Mhm. Und wo würden Sie sagen, nein, hier musste ich viel mehr Unterschiede stark machen?
Also die Forschung hat das sehr im Blick gehabt und hat sehr gefragt, ob also die Diskreditierung bestimmter Gruppen in der Bevölkerung, auch so die Sündenbock-Idee, dass also bestimmte Leute schuld sind am Bösen, das in der Gesellschaft geschieht, schuld sind an schlechter Ernte oder an vergifteten Brunnen oder an Krankheiten, an der Pest und so weiter. Das hat sich durch die Jahrhunderte natürlich vielfach verschoben. Also das sind im Mittelalter sind das dann für uns sehr merkwürdig, die Leprakranken, dann sind es die Juden, jüdische Menschen, denen man natürlich vieles Böse in den zugeschrieben hat. Naja, und dann Hexen, ja, das spielt also ab dem 15. Jahrhundert eine stärkere Rolle. Es gibt es schon ein bisschen früher, aber 15., 16., 17. Jahrhundert, das ist also die große Zeit der Hexenverfolgungen in Europa, vor allem in Mitteleuropa. Das ist also schon Neuzeit, das ist nicht mehr Mittelalter. Und naja, und dann treten eben andere Gruppen da ein, denen man ähnlich auch Böses zubilligt und in die modernen Verschwörungsfantasien, Verschwörungstheorien, die sind natürlich strukturell vergleichbar. Das ist durchaus Konsens, dass das vergleichbar ist. Das hat es auch in der Antike schon gegeben. Wir hören zum Beispiel, ich will mal ein etwas kurioses Beispiel erwähnen, das ganz ähnlich funktioniert und das wenig bekannt ist. Im alten Rom, in der Römischen Republik, also vor der Kaiserzeit, hat es griechische Ärzte gegeben. Das sahen aber die Römer gar nicht so gern. Dann gibt es also Leute im antiken Griechenland, im zweiten vorchristlichen Jahrhundert, im antiken Rom, Entschuldigung, im antiken Rom, die sagen, ja, diese Griechen, die Wolf sind unsere Ärzte, das ist aber ganz schlecht, vielleicht vergiften die unsere Brunnen. Ja, also ein Motiv, das wir aus dem Mittelalter kennen, ja, dass der Angst hat, also die, wenn diese, das sind ja Fremde, ja, also Griechen eigentlich sogar militärisch erobert, also uns gar nicht so gut, uns nicht wohlgesonnen, und vielleicht wollen die uns eigentlich was Böses. Ja, das ist eine Fantasie, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, ja, aber dass man das also geglaubt hat und dann die griechischen Ärzte sich dagegen wehren mussten gegen diesen Vorwurf, das hat schon in der Antike gegeben, lange, lange vor Christentum und so weiter. Und dass diese Mechanismen, ja, dass man also auch jemand sucht, der schuld ist natürlich, ja, das ist ein ganz wesentlicher Mechanismus. Man braucht immer jemand, der schuld ist. Und das kann man bis in die Neuzeit verfolgen. Und der Hexendiskurs hat sich natürlich ein bisschen daraus gelöst, weil die Hexe auch zu einer positiven Identifikationsfigur geworden ist im Kontext der Emanzipationsgeschichte.
Ja, besonders spannend in Ihrem Buch Hexen, eine kulturgeschichtliche Analyse, fand ich, dass Sie nicht nur eine Reise durch die Geschichte von Hexereivorstellungen vornehmen und die verschiedenen Verfolgungen beleuchten, sondern dass Sie auch immer wieder einen Blick auf die akademische Forschungsgeschichte und frühere Forschungen zum Thema, die Sie mit Hexen beschäftigt haben, eben werfen. Ja, welche Theorien die frühere Generation prägten, können denn mit der in den letzten Jahren, Sie haben es erwähnt, deutlich angewachsenen Forschung inzwischen als widerlegt gelten, aber sind dennoch vielleicht noch populär und klingen so in der allgemeinen Vorstellung von Hexen mit sich, auch wenn die Wissenschaft zeigen würde, da sind wir eigentlich schon zwei Schritte weiter.
Hexerei ist natürlich ein in hohem Maße klischeebesetztes Thema. Und darum gibt es da immer wieder Vorstellungen, Klischees, die eigentlich in der Forschung doch ad acta gelegt sind, aber die eben doch immer noch wieder auftauchen und in der Öffentlichkeit und auch in den Medien immer mal wieder vorkommen oder in den sozialen Medien immer mal wieder eingespielt werden. Also ich habe ein bisschen was eben schon genannt. Also eine Idee, das wäre ein speziell europäisches oder gar speziell christliches Thema. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Also die größten Hexenverfolgungen, die wir kennen, die größte Hexenverfolgung überhaupt, die wir kennen, war auf Madagaskar im frühen 19. Jahrhundert, ja, also so ein Zehntel der Bevölkerung umgebracht wurde, ja, von einem verrückten Fürsten, der dachte, das wären also alles Zauberer und Hexen. Also, und es gibt große Hexenverfolgung in China und sonst wo, ja. Also, es ist kein spezifisch europäisches und schon gar kein spezifisch christliches Thema, obwohl es da natürlich auch eine ganz unheilvolle Geschichte gibt. Ein Punkt. Dann ein weiterer Punkt, es ist kein spezifisch mittelalterliches Thema, sondern es ist in der europäischen Geschichte ein Thema vor allem der frühen Neuzeit. Ja, also im frühen Mittelalter ist es so, da gibt es in der Gesetzgebung schon auch mal Hexerei. Ja, also eine Frau wird angeklagt, Hexerei begangen zu haben. Und dann wird sie also bestraft mit einer Geldstrafe. Ja, also ganz, ganz harmlose Dinge im Grunde genommen. Ja, also die, weit weg noch von den schrecklichen Verfolgungen dann der frühen Neuzeit. Sie fragen jetzt in unsere Gegenwart hinein, was sind da bestimmte Vorstellungen? Naja, also die Hexe ist natürlich auch zu einer Identifikationsfigur geworden, auch in neuen religiösen Bewegungen, neomagischen Bewegungen. Wicca ist das berühmteste Beispiel, ja, also in den 1940er und 1950er in Großbritannien entstanden ist und ist eine eigene Religion, ja, eine eigene strukturierte Religion. Aber da war natürlich so ein bisschen die Idee, Das ist die Religion, die vor dem Christentum war, eine uralte Religion, die wir jetzt wieder entdecken und die sich also durch die Jahrhunderte irgendwie im Untergrund bewegt hat. Und auch, sagen wir mal, jetzt modernere Frauen und Männer, die sich also in dieser Tradition verorten und das also ausüben, wissen, dass das eine Fiktion ist. Ja, sondern Wicca ist ein Bild alter Hexerei, aber es hat keine wirkliche Tradition hinter sich. Sondern es ist eine neue Religion, ja, die allerdings Elemente benutzt, die wir kennen aus der Geschichte, aber es ist keine wirkliche aus dem Mittelalter oder noch früher tradierte Religion. Ja, es ist auch nicht die alte Religion des vorchristlichen Großbritannien oder sowas. Das ist eigentlich widerlegt, sondern es ist wirklich eine Idee, wie man sich eine alte Religion vorstellt, die entsteht im 20. Jahrhundert und dann auch viele Menschen fasziniert und durchaus, also es gibt weltweit sicherlich über 1 Million Menschen, die Wicca praktizieren. Auch in Deutschland, da sind es nicht so viele, aber in Großbritannien hat das durchaus auch ein gesellschaftliches Ansehen. Aber es ist nicht eine uralte Religion, sondern es ist eine Religion, die zwar Elemente aus Naturmystik, Mutter-Erde-Ideen, feministischen Ideen, ökospirituellen Ideen und so weiter aufnimmt, aber eben doch in einer durchaus neuen Konstellation.
Kommen wir zur letzten Frage für heute. Jenseits jetzt von Ihren eingangs genannten Büchern, welche beiden Werke würden Sie denn empfehlen, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte? Gerne davon eins eher wissenschaftlich und eins vielleicht auch im literarischen, popkulturellen, fantastischen Bereich?
Das ist eine gute Frage und Sie wollen jetzt nicht, dass ich erst meine eigenen Bücher nenne. Also ich habe ja ein Buch geschrieben über Magie im antiken Christentum, wo es also um die Antike eben geht. Das ist eher ein wissenschaftliches Buch und das kleine Buch Hexen beim Marex Verlag, das Sie erwähnt haben, das ist eher ein bisschen populär, aber versucht eben doch Fakten und Fiktionen zu trennen und ist auch eine Übersicht, da bin ich doch ganz zufrieden damit. Sonst die Bücher von Wolfgang Behringer zum Beispiel, ja, die ich sehr empfehlen kann, der auch diesen globalen Aspekt sehr stark betont hat. Unter den, sagen wir mal, eher literarischen Texten aus der Zeit, als das Hexenparadigma kippt, also aus den bösen Hexen, die guten Hexen werden, möchte ich mal erwähnen, Charles Godfrey Leland, Aradia or the Gospel of the Witches. Das ist erst 1899 erschienen, gibt es in unzähligen Ausgaben, ist etwas wie die Bibel der modernen Hexenbewegung. Und da ist die Hexe eigentlich die erste emanzipierte Frau. Ja, die Magie spielt schon eine Rolle, es ist dezidiert übernatürlich, aber dieses Element der Befreiung, das ist da schon auch wichtig. Leland, Aradia, Gospel of the Witches. Das ist der literarisch, würde ich sagen, überhaupt interessanteste Text dieser ganzen Bewegung. Und dann natürlich, für immer mehr Wicca erwähnt, Jared Gardner ist der Begründer, der hat auch Bücher geschrieben. Also es gibt viele, viele Bücher darüber. Und natürlich gibt es die Hexe als Gestalt in moderner Fantasy. Naja, das brauche ich nicht zu sagen, das kennen alle.
Also viel Stoff zum Schmökern für kalte Herbsttage. Herr Professor Dr. Frenschkowski, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Danke für das Gespräch.
Danke mich für das freundliche Interesse.
Das war Professor Dr. Marco Frenschkowski im Gespräch mit meinem Kollegen Jonathan Burger. Das Buch von Professor Frenschkowski heißt Hexen, eine kulturgeschichtliche Analyse. Und das findet ihr genauso wie Informationen über das Engagement des Hilfswerks Missio gegen Hexereiverdächtigungen heute als Link in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Dort findet ihr auch den Link zum druckfrisch erschienenen Programm der Katholischen Akademie für die Monate November bis Januar mit ganz vielen Veranstaltungen rund um Kirche, Gesellschaft, Kunst und Kultur in Dresden, Chemnitz, Zwickau und Leipzig. Viel Spaß beim Draufklicken und Durchstöbern. Und wenn euch gefällt, was wir hier im Podcast machen, dann reckt gerne eure virtuellen Zauberstäbe und lasst Sterne für uns regnen. Mit einer guten Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts oder anderswo helft ihr uns ungemein. Vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.